Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schöne und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Steuerberater und Partner an unserem Frankfurter Standort und ich darf Sie begrüßen zu unserem Tax-Update für den Monat September. Wir haben ein Jubiläum und tatsächlich auch eine Neuerung. Das ist unser erster Videopodcast. Der Sascha stellt uns heute mal ein paar Videos zur Verfügung, die wir dann die nächsten Wochen und Monate bei LinkedIn ja auch hochladen für Sie. Und wie gesagt, Jubiläum, ich hatte es in der letzten Folge schon angekündigt, wir haben jetzt unsere 50. fachliche Folge. Das feiern wir natürlich nachher auch noch mit einem kleinen Kaltgetränk, was es dann im Anschluss noch geben wird. Und ja, für Sie haben wir auf jeden Fall viele, viele Themen mit dabei, wie Sie sehen können oder die meisten werden uns hören können, sind wir heute zu viert. Ich habe eine gute Mannschaft mit dabei und ich schaue als allererstes rechts über den Tisch zur Nathalie, die Steuerberaterin aus Frankfurt. Schön, dass du wieder dabei bist.
Grüß dich, Philipp.
Genau, dann schaue ich einmal quer über den Tisch. Die weiteste Anreise heute von uns vier hatte der Frank Schöne aus München angereist. Grüß dich, Frank.
Philipp, servus.
Schön, dass du wieder dabei bist nach etwas längerer Pause. Und dann zu guter Letzt gucke ich nach rechts. Unser Umsatzsteuerexperte ist auch dabei, unser Alexander Seidel, auch Steuerberater in Frankfurt. Grüß dich, Alex.
Hallo, Philipp, grüß dich.
Genau, dann starten wir direkt in Medias Res. Wir fangen an standesgemäß mit der Steuerpolitik. Es war trotz Sommerpause einiges los. Man merkt, dass jetzt langsam wieder der Ball rollt. Mit dem ersten Punkt fangen wir direkt an. Das ist das Standortförderungsgesetz. Da gab es einen ersten Entwurf, der jetzt veröffentlicht wurde. Ich kann schon mal so vorab mitgeben. Zum 10.09.2025 soll dann im Endeffekt auch der Regierungsentwurf schon stehen, also sportlicher Zeitplan. Und im Endeffekt soll hier das Venture Capital in Deutschland gefördert werden. Und grundsätzlich sollen hier unbegrenzte Investitionen in gewerbliche Personengesellschaften ermöglicht werden oder gefördert werden. Und auch in die sogenannten ELTIFs, das sind die European Long-Term Investment Funds. Wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, verweis auf unsere Sonderfolge. Wir hatten ein Thema Fonds mal besprochen mit unserem Partner aus München, mit dem Christian Hackenberg. Da auf jeden Fall mal reinhören, dann sind sie auf jeden Fall, was das angeht, fit. Dann gehen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wir haben zwei Gesetzesänderungen bzw. zwei Regierungsentwürfe. Gesetzesänderungen sind es noch nicht offiziell, aber es betrifft die Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz und den Niederlanden. Ich versuche es kurz zu fassen. Bezüglich der Schweiz haben wir zwei Punkte, die wichtig sind, die jetzt aufgenommen werden. Das ist einmal der sogenannte Principal Purpose Test, der wird jetzt generell aufgenommen, dass jetzt hier Abkommensmissbrauch ja grundsätzlich vermieden werden soll. Und auch Richtung Fremdvergleichsgrundsatz wird der Authorized OECD Approach dann aufgenommen und das ist jetzt dann entsprechend auch in den Kommentaren und Erläuterungen mit drin. So viel zur Schweiz.
Interessant vielleicht noch für unsere Hörer und Hörerinnen im Süden der Republik. Auch die Grenzgängerregelung ist nochmal präzisiert worden. Da gibt es einige Neuerungen, also da auch reinschauen. Gelten soll das, glaube ich, ab 1.1.26.
Genau, wenn alles gut läuft zum 1.1.26, auf jeden Fall wichtiger Einschub. Den hatte ich jetzt gar nicht auf meiner Liste, von daher, das nehmen wir gerne noch mit. Das schlägt auch die Brücke Richtung den Niederlanden. Da habe ich jetzt genau die Regelung, die du jetzt angesprochen hast, für die Grenzgänger. Es soll ein bisschen vereinfacht werden, also bis zu 34 Tage Homeoffice pro Jahr für die Grenzgänger soll als unschädlich betrachtet werden, sodass es da nicht zu Verschiebung von Besteuerungssubstrat oder Besteuerungsrechten kommen soll. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und wie gesagt, wenn man mit DBAs, Schweiz und Niederlanden regelmäßig zu tun hat, sollte man sich da auf jeden Fall schon mal einlesen, damit man auch weiß, was ab dem 1.1.2026 dann im Endeffekt gilt. Dann letzter Punkt in der Steuerpolitik. Wir haben noch einen Referentenentwurf zum Gesetz zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes. Hier gibt's, man hat das ja in den letzten Monaten und Jahren mitbekommen, diverse OECD- und EU-Leitlinien und Richtlinien, die jetzt umgesetzt werden müssen bis zum 31.12.2025. Das würden wir grundsätzlich dann auch nochmal aufnehmen, wenn das Gesetz final ist. Was aber grundsätzlich zu erwähnen ist, beziehungsweise was wir mitgenommen haben, was relativ erfreulich ist, im Zuge des Gesetzes soll jetzt auch die Lizenzschranke wegfallen, also 4J-ESTG für alle, die damit zu tun haben, die werden sich jetzt wahrscheinlich freuen. Und insbesondere im ASTG gibt es ein paar Anpassungen, die von unserer Seite als erfreulich einzustufen sind. Das betrifft einmal den Paragraphen 9 ASTG, die Anpassung der Freigrenze. Der wird jetzt auf 100.000 Euro erhöht, beziehungsweise der Prozentsatz soll von 10% auf 33% erhöht werden. Und es gibt noch eine Anpassung beim 11 ASTG. Bisher war es ja so, dass in bestimmten Konstellationen bei dieser Anpassung des Kürzungsbetrages dann die NABA-Pauschale nach 8b Absatz 5 oder Absatz 3 dann noch Anwendung finden könnte. Und mit der Anpassung soll das jetzt im Endeffekt vermieden werden. Diese erfreulichen Nachrichten nehmen wir natürlich gerne mit. Wenn das Gesetz dann auch final ist, nehmen wir das natürlich dann auch nochmal auf und versuchen das dann auch nochmal kurz zusammenzufassen, damit Sie dann auch bestens abgeholt sind. Dann schließe ich den Teil der Steuerpolitik. Ich habe allerdings noch einen Einschub, bevor wir ins Steuerrecht starten. Das betrifft das Berufsrecht. Und zwar, wenn man relativ oft mit den Gerichten zu tun hat, gibt es ja die Möglichkeit, großvolumige Dokumente natürlich per CD und DVD einzureichen. Und wir sind jetzt in 2025 und tatsächlich ist es jetzt mittlerweile mal eröffnet worden, dass man bei größeren Dateiverkehren, also wenn das jetzt mehr als 1000 Dateien oder 200 MB sind, auch das USB-Speichermedium nutzen kann. Insoweit nehmen wir das gerne mit, freuen uns über den kleinen Digitalisierungsschritt und ja, das sollten auf jeden Fall alle sich hinter die Ohren schreiben, die mit großvolumigen Dokumenten arbeiten und demnächst vor Gericht auftauchen müssen.
Ein ganz neues Format, USB-Speicher.
Ich musste mich auch erst einlesen, was das überhaupt heißt, aber ja, das sind diese kleinen Sticks, die man in den PC stecken kann.
Unmittelbar, du meinst nach jetzt der das CD, Finanzgerichtsverfahren, Philipp?
Insbesondere die Rechtsanwälte betrifft das, also alle Gerichtsverfahren, so wie ich das jetzt mitgekriegt hatte. Also es betrifft unter anderem das BRAK, aber ich gehe auch stark davon aus, dass es die Finanzgerichte betrifft.
Wir müssen ja grundsätzlich das besondere Postfach nutzen, das elektronische, ne? Und wenn die Unterlagenanzahl zu groß wird, dann kann das möglicherweise schon eine Erleichterung sein, das auch nutzen zu können.
Absolut. Ne? Vor allem gibt es ja auch, sag ich mal, Vorgaben, was die Dateiformate betrifft. Also PDF, TIFF ist, glaube ich, noch erlaubt. Aber sobald es dann in andere Dateiformate reingeht, wird es dann schon schwierig. Und da ist natürlich so ein USB-Stick hilfreich. Dann schließen wir den Teil des Berufsrechts ab mit dieser erfreulichen Nachricht. Wie gesagt, Digitalisierung wird großgeschrieben in Deutschland. Und da kommen wir jetzt auch langsam immer weiter rein. Und dann starten wir mit dem Steuerrecht. Frank, du hast uns ein Schmankerl aus dem Umwandlungssteuerrecht mitgebracht. Und zwar gab es da die jetzige Anpassung des Umwandlungssteuererlasses 2025, der eigentlich ja gar nicht so alt war.
Ja, als Schmankerl würde ich das nicht gleich bezeichnen. Nennen wir es mal eine kleine Vorspeise hier zum Einstieg. Es gibt tatsächlich schon wieder zwei Änderungen zum Umwandlungssteuererlass. Der kam ja dieses Jahr im Januar erst raus. Und man hat das jetzt seitens der Finanzverwaltung schon wieder angepasst an zwei Punkten. Zunächst am Thema der Spaltung. Da geht es um die Frage, wann ist eine Veräußerung einer an der Spaltung beteiligten Gesellschaft schädlich oder nicht. Ich hole vielleicht mal kurz aus. Spaltung zu Buchwert ist ja nur dann möglich, wenn sie nicht der Vorbereitung einer Veräußerung oder des Vollzuges einer Veräußerung an außenstehende Personen dient. Und das bedeutet im Klartext, dass die an der Spaltung beteiligten Gesellschaften prinzipiell mal 5 Jahre lang gehalten werden müssen. Eine Ausnahme davon gibt es für konzerninterne Verkäufe. Die sollen also unschädlich sein. Und die Finanzverwaltung hat jetzt diese Konstellationen verschärft, nämlich dahingehend, dass es bisher möglich war, nach einem konzerninternen Verkauf die Anteile an der Erwerbergesellschaft zu verkaufen, an Außenstehende. Und das soll eben jetzt auch schädlich sein nach der neuesten Änderung und soll auch sofort angewendet werden. Also hier ist Vorsicht geboten. Es ist tatsächlich eine Änderung, eine diametrale eines Beispiels im BMF-Schreiben vom 2. Januar. Das war ja der ursprüngliche Erlass. Und da ist jetzt echt Vorsicht geboten, weil eben das jetzt schon nicht mehr gilt. Das war Punkt 1. Und Punkt 2, das ist eher was Erfreuliches, das betrifft die Frage der Organschaft. Da wurde die Textziffer Org 03 angepasst an die BFH-Rechtsprechung. Da geht es um die Begründung einer Organschaft im ersten Jahr nach der Umwandlung. Hier verlangte die Finanzverwaltung bisher, dass für eine Organschaft die Umwandlung mit einer entsprechenden steuerlichen Rückwirkung passieren muss. Also sprich, die Umwandlung wird bis Ende August angemeldet zum Handelsregister, Rückwirkung bis 1. Januar beziehungsweise 31. Dezember. Dann sollte eine entsprechende Organschaft noch möglich sein für das Jahr der Umwandlung. Das sollte aber dann nicht gelten, wenn eben die Rückwirkung nicht mehr bis zum Jahresanfang reicht. Und hier hat man eben jetzt den Umwandlungssteuererlass dahingehend geändert, dass man sagt, wenn die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung zum übertragenen Rechtsträger schon erfüllt waren, dann brauche ich die Rückwirkung nicht unbedingt für die Umwandlung, sondern dann tritt Rechtsnachfolge ein und das wird dem übernehmenden Rechtsträger zugerechnet. Also insofern hier eine Erleichterung bei der Begründung einer Organschaft im Jahr der Umwandlung.
Ist ja im Ergebnis auch schlüssig, weil das ist ja nichts weiter als eine Fußstapfentheorie. Das macht ja auch auf jeden Fall Sinn. Ja, und wie du es gesagt hast, bei dem Beispiel ist es halt extrem ärgerlich oder extrem gefährlich, jetzt mit welcher Version des Erlasses man arbeitet. Da muss man extrem aufpassen. Weil
ja, also speziell bei der Nachveräußerungssperre. Das ist tatsächlich eine Änderung und das sollte man auf dem Schirm haben.
Ja, insbesondere auch, vielleicht gibt es ja schon Fälle, die man jetzt so im Umsetzungsprozess hat, dass man da jetzt natürlich aufpassen muss, dass man den letzten Schritt eventuell dann vermeidet, um da böse Überraschungen zu vermeiden. Genau. Besten Dank für die Zusammenfassung. Dann springen wir von dem Umwandlungssteuerrecht ins internationale Steuerrecht. Da gibt es eine spannende EuGH-Vorlage. Das haben wir mal zusammengefasst, weil das wahrscheinlich relativ viele Konzerne betreffen wird, die einen ausländischen Mutterkonzern im Drittstaat haben. Und zwar prüfte der BfH, ob denn der Kapitalertragssteuerabzug in Deutschland rechtens ist und eventuell sogar gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt, wenn denn im Drittstaat, wo die Konzernmutter sitzt, eine Anrechnung der Kapitalertragssteuer gar nicht möglich ist. Der Fall, der zugrunde lag, betraf Japan. Japan hat, glaube ich, 2009, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das Recht insoweit angepasst, dass die Dividenden freigestellt werden. Das ist im Endeffekt die Regelung, das Pendant zu der deutschen 8b-Regelung. Und wenn eine Steuerfreistellung erfolgt, läuft natürlich die Anrechnung ein Stück weit ins Leere. Und ja, der Konzernteil in Deutschland hat jetzt im Endeffekt geklagt bis vor den BfH. Der BfH wollte sich zu der Frage nicht äußern und hat das jetzt dem EuGH vorgelegt. Das wird eine richtungsweisende Entscheidung. Das wird viele Konzerne, wie gesagt, in Deutschland betreffen. Insofern sollte man sich das hinter die Ohren schreiben, weil es eine EuGH-Vorlage ist, auch natürlich mit Blick über die europäischen Grenzen, dass man dann im europäischen Ausland mal schaut, ob denn Kapitalertragssteuer einbehalten wurde, weil das könnte meines Erachtens relativ große Auswirkungen haben. Das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Wie gesagt, prüfen Sie das, schauen Sie, ob es da Fälle gab. Im Zweifelsfall versuchen, die Bescheide offen zu halten und die EuGH-Vorlage oder die Entscheidung dann abzuwarten, wie das dann entschieden wird. Ich finde es immer spannend, weil man macht sich aus europäischer Sicht dann die Gedanken, ob dieser Kapitalertragssteuerabzug dann rechtens ist. Ich denke, in China, USA oder sowas wird sich da keiner um die Kapitalverkehrsfreiheit kümmern. Da wird es im Endeffekt einfach gemacht. Schauen wir mal, in welche Richtung das dann geht.
Die Kapitalverkehrsfreiheit, muss man ja hier dazu sagen, die gilt ja auch gegenüber Drittländern. Ne?
Genau.
Also das gilt ja nicht nur innerhalb der EU. Und ja, vom Verfahrensrecht auch spannend, wie man das offen hält jetzt. Also vor allen Dingen Fälle, wo die Anmeldungen schon eine Zeit lang zurückliegen. Ne? Man muss ja letztlich seine eigene Kapitalertragssteueranmeldung anfechten beziehungsweise offen halten.
Ne? Genau so ist es. Im Endeffekt dann das Verfahren dranhängen mit Glück. Ruhendes Verfahren beantragen und dann warten, bis die Entscheidung gekommen ist und dann hoffen, dass es natürlich zugunsten dann entschieden wird. Genau, den Praxistipp nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Wir packen noch ein paar Informationen in die Shownotes, dass Sie sich im Zweifelsfall noch einlesen können, beziehungsweise auch die EuGH-Vorlage dann nochmal im Detail durchlesen können. Und ja, wie gesagt, von unserer Seite den Tipp, prüfen Sie das, weil das kann extrem gute Auswirkungen für den Konzern haben, wenn das denn positiv entschieden wird. Dann gucke ich nach rechts. Alexander, du scherst schon mit den Hufen. Wir haben ein Thema aus der Umsatzsteuer, das betrifft Online-Bildung und Veranstaltung und da gibt es ein neues BMF-Schreiben.
Ja, genau. Also es gab auch schon mal einst ein BMF-Schreiben und zwar im April 2024 zu diesem Thema, was eben sehr stark kritisiert wurde in der Vergangenheit. Und das neue BMF-Schreiben, so jung es auch ist, wird mindestens genauso stark kritisiert. Die Gründe, auf die werde ich dann am Schluss eingehen. Bevor ich eben auf diese Kritik eingehe, möchte ich aber zunächst mal erläutern, ja, welche Leistungen grundsätzlich von diesen Online-Veranstaltungen umfasst sind und auch das BMF-Schreiben umfasst. Da hätten wir zum ersten sogenannte vorproduzierte Inhalte, zum zweiten Livestreamings und zu guter Letzt die Leistungskombination aus Livestream und Aufzeichnung. Es sei noch vorangestellt, dass sollten diese Leistungen im Rahmen von Dienstleistungskommissionen erfolgen, dann werden diese genauso umsatzsteuerlich behandelt. Heißt also, die umsatzsteuerrechtliche Würdigung ändert sich bei Dienstleistungskommissionen nicht. Fangen wir mit den vorproduzierten Inhalten an. Bei diesen handelt es sich um aufgezeichnete Veranstaltungen, also beispielsweise Aufzeichnungen von Konzerten, Tutorials oder Lehrveranstaltungen, die sodann digital bereitgestellt werden und von den Kunden dann auch gestreamt werden können. Wie auch im Schreiben zuvor, Das ist auch so ein weiterer Punkt, dass tatsächlich ein neues Schreiben erlassen worden ist, aber dann in Summe daran doch nicht so viel geändert worden ist, gelten diese vorproduzierten Inhalte als sogenannte elektronisch erbrachte Leistungen und sind damit am Ort der Leistungsempfänger als ausgeführt einzustufen. Wie auch zuvor sieht die Finanzverwaltung bei vorproduzierten Inhalten völlig unabhängig davon, welche Themen dann tatsächlich darin behandelt werden, auch weiterhin keinerlei Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung vor. Wie eingangs erwähnt, trotz des neuen Schreibens, alles beim Alten. Dann sei an dieser Stelle ein Praxistipp erlaubt für diese vorproduzierten Inhalte. Sollten Sie, ja, vorproduzierte Inhalte auch Leistungsempfängern, die zum Beispiel ihren Wohnsitz im übrigen Gemeinschaftsgebiet haben, anbieten bzw. bereitstellen, dann stellt sich ja immer automatisch die Frage, löse ich eine Registrierungspflicht im Ausland aus? Grundsätzlich ja, sofern Sie sich nicht für das OSS-Verfahren registriert haben. Also hier die Teilnahme am OSS-Verfahren im Auge behalten, einfach um ja ausländische Registrierungspflichten vermeiden zu können, was ja grundsätzlich Unternehmen gerne machen, weil eben entsprechende Meldungs- und Erklärungspflichten damit einhergehen würden. Dann der zweite Punkt, der in dem BMF-Schreiben behandelt wird, oder sagen wir die zweite Leistungsart, betrifft Livestreams oder Livestreamings. Dabei handelt es sich um digitale Echtzeitübertragung von Veranstaltungen, ganz unabhängig davon, ob diese jetzt auch zugleich in Präsenz stattfinden oder ausschließlich online stattfinden. Auch hier hält das BMF-Schreiben, große Überraschung, an der ursprünglichen Ansicht fest, sodass aber in diesem Fall erfreulicherweise weiterhin auch Steuerbefreiung und Ermäßigung für diese Livestreams beansprucht werden können. Im Vergleich zu vorproduzierten Inhalten können dann entsprechend auch zum Beispiel Bildungsveranstaltungen gegenüber der Teilnehmer steuerfrei abgerechnet werden, auch wenn in Summe hier ja auch keine Änderungen vorgenommen wurden im Vergleich zum vormaligen Schreiben. An dieser Stelle aus meiner Sicht war auch kein Bedarf. Am Ende die dritte Möglichkeit, eben die Leistungskombination aus Livestream und Aufzeichnung. Hier gab es dann tatsächlich auch eine Änderung in dem neuen Schreiben, kurz vorab, worum es sich handelt. Bei dieser Leistungskombination handelt es sich um einmal Echtzeitübertragung, die zudem aufgezeichnet werden und dann entsprechend von den Usern oder Teilnehmern, Leistungsempfängern zu einem späteren Zeitpunkt dann digital abgerufen werden können. Und bezüglich dieser Variante streicht das Bundesfinanzministerium seine Ansicht gänzlich und ersetzt diese. Ursprünglich, dass Sie den Hintergrund kennen, unterschied das Bundesfinanzministerium anhand des Entgelts, ob eben eine einheitliche Leistung vorlege oder ob man zwei separate Leistungen ausgeführt hat. Soll also heißen, dass oder die Finanzverwaltung ist ursprünglich davon ausgegangen, wenn zum Beispiel der Livestream stattgefunden hat und dann die Aufzeichnung gegen ein zusätzliches Entgelt angeboten wurde, dass man dann ja nicht nur eine einheitliche Leistung angesehen hat, sondern zwei separate. Und das hat natürlich dann auch immer ja zu Problemen geführt, wie jetzt die eine und die andere Leistung beurteilt wird im Hinblick der Steuerfreiheit und Steuerpflicht. Und das wurde jetzt im Grunde abgeschafft, sodass ja nicht mehr es eben darauf ankommt, ob Entgelt für die danach zur Verfügung gestellten Aufzeichnungen verlangt wird, sondern eben ja auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers abgestellt wird. Soll also heißen, dass ein Livestream, der aufgezeichnet wird, später zur Verfügung gestellt wird, auch eine einheitliche Leistung darstellen kann und dann, das ist jetzt der große Vorteil, dann auch in Gänze unter die Steuerbefreiungsvorschrift oder die Steuerermäßigungsvorschrift fallen kann. Jetzt hatte ich eingangs erwähnt, dass auch das neue Schreiben in der Kritik steht. Warum das Ganze? Aus mehreren Gründen. Zum einen, die eingangs erwähnten vorproduzierten Inhalte werden einfach mit 19% steuerpflichtig gestellt, ganz egal, welchen Inhalt die Veranstaltungen haben. Also wenn es sich dabei um Bildungsveranstaltungen haben, wir kennen die Steuerbefreiungsvorschrift 4 Nummer 21, dann ja, kann dieser vorproduzierte Inhalt so lehrreich sein, wie er nur möchte. er bleibt in Gänze steuerpflichtig. Dann bei der Kombination aus Livestream und Aufzeichnung, was ich zuletzt vorgestellt hatte, sind zwar diese erfreulicherweise gänzlichen Steuerbefreiungsvorschriften anzuwenden, das ist möglich, aber weiterhin wird ja auf Sicht des Durchschnittsverbrauchers abgestellt, ob jetzt eine einheitliche Leistung vorliegt oder zwei separate. Und ja, wie soll jetzt der Steuerpflichtige das, ich sag mal, beurteilen können? Da hätte das BMF-Schreiben wesentlich konkreter sein müssen, um einfach ja eine Richtung vorzugeben, in welchen Fällen dann man zum Beispiel von zwei separaten Leistungen ausgeht. Dann zu guter Letzt ein weiterer Kritikpunkt. Die ja, Konsequenzen des Schreibens sind bereits für Leistungen anzuwenden, die nach dem 31.12.2025 als ausgeführt gelten. Heißt also, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine längerfristige Lehrveranstaltung gebucht haben, da waren ja vor diesem Schreiben eben die Regelungen den Veranstaltern noch nicht bekannt und die müssen jetzt ja rückwirkend ihre Leistungen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Um mir ein Fazit zu erlauben dafür, dass die Finanzverwaltung ein Jahr Zeit aufgewendet hat oder mehr als ein Jahr, um dieses Schreiben, dieses ursprünglich in der Kritik stehende Schreiben zu korrigieren, hat man in diesem Fall, wenn man es etwas böser ausdrücken will, leider sehr am Thema vorbeigeschrieben.
Es scheint mir da so zu sein, dass man sich da eher an den technischen Features orientiert als an dem Inhalt, oder,
Alex? Ja, richtig. Also gerade diese Beurteilung, dass jetzt eine elektronisch erbrachte Leistung ausgeführt wurde und man gar nicht darauf achtet, was eigentlich der Inhalt dieser Leistung ist, das sollte nicht Zweck der Vorschrift sein.
Sollte eigentlich eher der Inhalt im Mittelpunkt stehen.
Ja, gerade, also um bei diesen Lehrveranstaltungen oder Bildungsveranstaltungen zu bleiben, ja, der Impuls sollte ja sein, dass gerade unsere Bürger sich fortbilden möchten und dann diese Leistungen aus, von mir aus politischen Gründen, eben der Steuerbefreiung unterlegen. Und hier dann zu sagen, ja, weil der menschliche Einfluss so gering ist, das Ganze als elektronische Leistung im Grunde einkategorisiert wird und deswegen dann gänzlich der Steuerpflicht zu unterwerfen, das ist aus meiner Sicht nicht so, wie das Gesetz vorsieht.
Der Gedanke
sollte.
Dahinter, dass das
genau,
dass da viel technisch gemacht
richtig,
wird.
Richtig, dass und der menschliche Input da im Grunde in den Hintergrund rückt, vieles Technische in den Vordergrund und deswegen man halt sagt, ja, du kannst diese Steuerbefreiung nicht nutzen.
Aber gebe ich dir recht, das ist eine merkwürdige Sichtweise. Ne?
Ja. Ich finde es jetzt auch unter dem Hintergrund von Corona, wo man ja vieles auf Online-Dienstleistungen umgestellt hat. Also wenn ich da jetzt an meinen Unterricht denke, auch bei der Industrie- und Handelskammer, wo wir fast 50% online unterrichten, nicht mehr so ganz zeitgemäß, weil das ist ja gerade auch das Schöne, dass man nicht unbedingt immer Räumlichkeiten braucht, eben digitalen Raum schafft, wo man das Ganze abrufen kann. Und sich da jetzt nur daran zu orientieren, passt ja, auch nicht mehr so in die Welt.
Wahrscheinlich ist es
das,
wenn du das selber machst, dann ist es Bildung. Wenn es die KI macht, ist es eine elektronische
vermutlich.
KI wollen wir, glaube ich, nicht anfangen.
Das dauert dann noch 10 Jahre. Das wird dann irgendwann in 10 Jahren aufgenommen. Ja, vielleicht hat sich auch irgendjemand gedacht, ich mache es ganz einfach, bevor da irgendwie Diskussionen aufkommen. Wir machen alles mit 19%. Da gibt es auch keine Diskussion in der Betriebsprüfung. Aber wie
der Staat
sagt,
hat kein Geld.
So fiskalisch.
Das ist ein weiteres Schreiben. Eventuell nicht das Letzte, ja.
Ja, es wird nicht das Letzte sein. Da würde ich, das würde ich so unterschreiben, ja. Nee, aber den Praxistipp mit der Ostverfahren für die Vermeidung der Registrierung im Ausland, das nehmen wir natürlich gerne mit. Da muss man natürlich auch extrem aufpassen, weil wenn man die Frist einmal versäumt hat, kann das natürlich dann auch hinten raus wehtun. So eine Registrierung ist nie schön. Das ist immer mit Zeit und Geld verbunden. Von daher sollte man das tunlichst vermeiden. Ja, und wenn Sie da Fragen haben, der Umsatzsteuerexperte sitzt hier, melden Sie sich beim Alexander Seidel. Genau, wir nehmen das Schreiben gerne mit. Wie gesagt, wir packen dann auch wieder ein paar Infos in die Shownotes. Da können Sie sich im Zweifelsfall noch ein bisschen durchklicken. Und dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich mit dem nächsten Thema von der Nathalie zurück.
Ja, danke Philipp für die Überleitung. Ich möchte ein aktuelles BFH-Urteil vorstellen, in dem die Grundsätze der korrespondierenden Bilanzierung bei Gesellschafter und Personengesellschaft jetzt nicht mehr anzuwenden waren. In dem Urteilsfall geht es in dem Zusammenhang um die Wertberichtigung einer Darlehensforderung im Sonderbetriebsvermögen, im speziellen Fall der Betriebsaufgabe der Personengesellschaft. Der Sachverhalt lag wie folgt. Klägerin war die Kommanditistin einer gewerblich geprägten GmbH und Co. KG. Der Unternehmensgegenstand der GmbH und Co. KG war der Betrieb von Gaststätten und die Ausführung von Veranstaltungen sowie deren Planung. Und die KG meldete ihre gewerbliche Tätigkeit für den Gastrobetrieb bei der Gemeinde im August 2012 ab. Zum Ende des Jahres 2014 schied die weitere Mitgesellschafterin aus der KG aus und das Vermögen wuchs der Kommanditistin an. Im Jahr 2015, also ein Jahr später, wurde die KG dann zur Löschung im Handelsregister eingetragen. Darüber hinaus bestand in der Sonderbilanz der Kommanditistin eine Darlehensforderung gegenüber der KG, die auch zum 31.12.2012 noch ausgewiesen wurde. Im Rahmen einer Außenprüfung für die Streitjahre 2012 bis 2014 stellte das Finanzamt fest, dass die betriebliche Tätigkeit zum August 2012 bereits aufgegeben worden war. Das negative Kapitalkonto der Kommanditistin sollte aufgelöst werden und der Kommanditistin sollte ein Aufgabegewinn im Sinne des § 16 Einkommensteuergesetz zugerechnet werden. Aufgrund der verrechenbaren Verluste nach 15a entfalten die Aufgabengewinne jedoch keine steuerlichen Folgen, weil sie insoweit ja saldiert werden konnten. Nach der Außenprüfung erließ das Finanzamt entsprechend die geänderten Bescheide, indem es den Aufgabegewinn erstmalig feststellte und die in gleicher Höhe bestehenden verrechenbaren Verluste saldierte. Die verrechenbaren Verluste wurden dann mit Null ausgewiesen und die Verluste der Darlehensforderung aus dem Sonderbetriebsvermögen würdigte das Finanzamt insoweit überhaupt nicht. Strittig war in dem Fall, zu welchem Zeitpunkt die gewerblich geprägte KG ihren Betrieb aufgegeben hatte. Wir hatten ja einmal den Zeitpunkt der Gewerbeabmeldung, den Zeitpunkt der Vollbeendigung und den Zeitpunkt praktisch der Anwachsung. Und dann war strittig, ob die Teilwertabschreibung auf die wertlose Darlehensforderung vorzunehmen gewesen wäre. Der BFH bestätigte zunächst die Entscheidung des Finanzgerichts in den folgenden Punkten. Die Betriebsaufgabe der KG erfolgte zu Recht im August 2012. In dem Fall lag speziell keine Betriebsunterbrechung vor. Aufgrund der Betriebsaufgabe ist das negative Kapitalkonto zum August 2012 aufzulösen gewesen und führt zu einem positiven Aufgabegewinn gemäß § 16 Einkommensteuergesetz. Der Aufgabegewinn ist mit den verrechenbaren Verlusten nach 15a zu saldieren und dies ist zurückzuführen auf die Tatsache, dass einerseits die ausgleichsfähigen Verluste und andererseits die verrechenbaren Verluste Bestandteil des Aufgabegewinns sind. Der BFH hob jedoch das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Entscheidung zur anderweitigen Verhandlung zurück an das Finanzgericht. Denn das Finanzgericht hat zu Unrecht entschieden bzw. ist davon ausgegangen, dass kein Verlust aus der Teilwertabschreibung der Darlehensforderung gegenüber der KG entstanden ist. Das Finanzgericht stürzte sich in seiner Argumentation auf die Grundsätze der korrespondierenden Bilanzierung zwischen Gesellschafter und Gesellschaft und vertrat die Auffassung, dass die Teilwertabschreibung erst bei der Vollbeendigung möglich sei. Der BFH widersprach dieser Argumentation. Er begründete seine Entscheidung damit, dass die Darlehensforderung zum Sonderbetriebsvermögen der Klägerin gehört. Sonderbilanzen und Gesellschaftsbilanz bilden die Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft. Das Sonderkapital ist demzufolge Bestandteil des steuerlichen Eigenkapitals und aufgrund des Imparitätsprinzips war die Darlehensforderung nicht während des Bestehens der Gesellschaft in ihrem Wert zu berichtigen, sondern mit der Betriebsaufgabe. Ein Verlust aus dem Sonderbetriebsvermögen realisiert sich grundsätzlich im Zeitpunkt der Beendigung der Mitunternehmerstellung und die Mitunternehmerstellung kann einerseits beendet werden durch das Ausscheiden des Gesellschafters oder auch durch die Beendigung der Gesellschaft selbst. Nach der ständigen Rechtsprechung des BFH kommt es auf den Zeitpunkt der Vollbeendigung der Gesellschaft nämlich nicht mehr an, wenn zuvor die gewerbliche Tätigkeit bereits eingestellt worden ist. Der Umstand, dass die KG gewerblich geprägt ist, steht diesen Grundsätzen auch nicht entgegen, so wie es das Finanzgericht zu Unrecht angenommen hatte. Was können wir aus dem Urteil nun für die Praxis mitnehmen? Zunächst sollte immer steuerlich geprüft werden, ob alle Vermögensgegenstände in den entsprechenden Sonderbilanzen auch zutreffen und vollständig ausgewiesen sind. Und zum einen sollte man die Zeitpunkte der Betriebsaufgabe sorgfältig prüfen. Hier hatte man ja 3 Stück zur Auswahl praktisch. Und gegebenenfalls können eben wertlose Teilwertabschreibungen auf die Darlehensforderung bereits zu einem früheren Zeitpunkt steuerlich wirksam gemacht werden.
Das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. War viel los in dem Urteil, auch viel vorzubereiten, aber sehr praxisrelevant. Und ich glaube, der größte Punkt oder der größte Knackpunkt würde mal sein, die Sonderbilanz dann entsprechend so aufzubauen, dass da wirklich alles drin ist, weil da wird ja dann gut und gerne mal was vergessen.
Genau, richtig.
Ja, zum einen das, aber zum anderen glaube ich auch das mit dem Zeitpunkt der Betriebsbeendigung. Also was ist da steuerlich relevant?
Ja.
Ich glaube, das ist in der Praxis häufig gar nicht so einfach.
Ja, klar.
Hier in dem Fall konnte man die Zeitpunkte festmachen, aber teilweise geht das Ganze ja gleitend, ne?
Ja.
Dass das beendet wird. Und genau, da den richtigen Punkt dann zu finden, das ist, glaube ich, gar nicht so leicht.
Es macht es auf jeden Fall nicht einfach. Klar, wenn man das alles auf Papier stehen hat, kann man sich einen von den Zeitpunkten aussuchen, aber den Zeitpunkt muss man eben erstmal bestimmen. Genau, also wie gesagt, auch hier, wir nehmen alles mit in die Shownotes. Im Zweifelsfall gerne nochmal reinlesen, wenn Sie den Fall in der Praxis haben. Und Nathalie, dir vielen lieben Dank für die Zusammenfassung des doch sehr umfangreichen Urteils. Genau, dann gehen wir nochmal in die Grunderwerbsteuer. Frank, du hast da, ja, sag ich mal, eine erfreuliche Nachricht für die Steuerpflichtigen mitgebracht. Das betrifft die doppelte Grunderwerbsteuer bei Share Deals und da gibt es einen ADV-Beschluss vom BFH.
Ja, sehr praxisrelevantes Thema. Also seit den Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes in 2022 kommt es ja nach Auffassung der Finanzverwaltung bei Share Deals in bestimmten Konstellationen zu einer Doppelbesteuerung. Nämlich einmal beim Verpflichtungsgeschäft, also beim Signing und dann nochmal beim Erfüllungsgeschäft, nämlich beim Closing. Zum einen nach § 1 Absatz 3 und zum anderen nach § 1 Absatz 2b. Und das kann der Steuerpflichtige im Grunde nach bisheriger Lesart der Verwaltung nur dann vermeiden, wenn der § 16 Grunderwerbsteuergesetz Absatz 4 und 5 zur Anwendung kommt, nämlich dann, wenn auf Antrag die Steuer für den zweiten Vorgang, also für das Closing, aufgehoben wird durch das Finanzamt auf Antrag. Bedingung hierfür ist allerdings, dass beide Vorgänge, also sowohl das Signing als auch das Closing, vollständig und rechtzeitig angezeigt wurden. Also das heißt, in der Praxis ist da höchste Sorgfalt geboten, dass man das auch wirklich hinbekommt, weil es eben dann sonst passieren kann, dass für einen und denselben Anteilsverkauf zweimal die Grunderwerbsteuer anfällt, komplett. Und so ein Fall ist eben jetzt beim BFH gelandet. Erstmal im vorläufigen Verfahren, ist erstmal ein ADV-Verfahren, wenngleich, sagen wir mal, die Entscheidung Hoffnung macht. Wie lag hier der Fall? Es lag eine grundbesitzende GmbH vor, deren Anteile wurden zu 100% verkauft. Und ja, wie das eben so üblich ist, es gab den Notartermin, also sprich das Verpflichtungsgeschäft und ein paar Wochen später dann die Anteilsübertragung, nachdem der Kaufpreis geflossen ist, also das Erfüllungsgeschäft. Und wie gesagt, nach Lesart der Finanzverwaltung fiel eben zweimal Grunderwerbsteuer an. Und das Blöde war hier nur, dass nur der erste Vorgang angezeigt worden ist, der zweite nicht. Und demnach setzte das Finanzamt zweimal Grunderwerbsteuer fest, unter Vorbehalt der Nachprüfung und blieb auch dabei. Also der Antrag des Steuerpflichtigen wurde abgelehnt, einmal zu reduzieren, eben unter Verweis auf § 16, nicht vollständig oder rechtzeitig erfolgte Anzeige der beiden Vorgänge. Und dagegen hat sich eben der Steuerpflichtige jetzt gewehrt, erstmal erfolglos vor dem Finanzgericht, Berlin war das, glaube ich. Der BFH hat aber jetzt zugunsten des Steuerpflichtigen entschieden. Es ist also ernstlich zweifelhaft, die Sichtweise der Verwaltung, dass zweimal Grunderwerbsteuer anfällt. Der BFH hat das im Kern unter zwei Gesichtspunkten begründet. Es gibt ja eigentlich einen Gesetzesvorrang in § 1 Absatz 3. Da steht ja drin, der § 1 Absatz 3, also im Prinzip die Besteuerung des Signings, erfolgt nur dann, wenn keine andere Besteuerung, also hier des Closings, nach § 1 Absatz 2b in Betracht kommt. Und die Finanzverwaltung argumentiert eben damit, dass dieser Vorrang nur greift, wenn diese Dinge gleichzeitig passieren, zeitlich. Und der BFH sagt aber, das lässt sich dem Gesetz so nicht entnehmen, auch wenn das zeitlich hintereinander erfolgt, gilt der Gesetzesvorrang und es fällt nur einmal die Grunderwerbsteuer an. Also nach dieser Lesart dann entsprechend nach § 1 Absatz 2b. Das war das eine Argument. Und das zweite Argument war, die Bescheide waren unterm Vorbehalt und der § 16 Absatz 4 und 5, der ja jetzt nach Ansicht der Finanzverwaltung die einzige verfahrensrechtliche Grundlage bildet, einmal Grunderwerbsteuer nicht festzusetzen, schließt nicht aus, dass auch andere verfahrensrechtliche Vorschriften angewendet werden können. Eben hier der Paragraph 164 Abgabenordnung und dass eben auch demnach eine Änderung möglich ist. Also diese beiden Argumente führte der BFH hier ins Felde. Wie gesagt, erstmal erfreulich, allerdings ist weiterhin Vorsicht geboten. Es ist erstmal ein vorläufiges Verfahren, ein ADV-Verfahren. Man wird abwarten müssen, wie das final entschieden wird. Hilft aber mal in der Abwehrberatung. Ansonsten ist natürlich in den entsprechenden Fällen weiterhin dringend geboten, auf diese beiden Anzeigen peinlichst zu achten und das auch im Vorfeld der entsprechenden Umsetzung der Deals schon entsprechend vorzubereiten, dass die ganzen Angaben da sind, dass man das auch rechtzeitig und auch wirklich komplett beim Finanzamt einreichen kann.
Ja, das Finanzamt kannte ja sogar den Sachverhalt schon, als der Bescheid dann erlassen wurde. Das stand auch im BFH-Urteil mit drin, das wurde ja auch noch kritisiert.
Das ja, aber das ist schon wie gesagt, Stück. Nach der bisherigen Lesart der Verwaltung spielt das alles keine Rolle. Hm?
Genau, da gibt es ja den Ländererlass vom 10.05.2022, habe ich mir mal notiert. Den packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes, da können Sie sich im Zweifelsfall nochmal reinlesen. Aber sonst gilt das, was du gesagt hast, peinlichst darauf achten, dass die Anzeigen gemacht werden, dass sie vollständig sind, rechtzeitig eingehen. Und dann ja, lassen wir uns mal überraschen, was der BFH dazu sagt, wegen dem Stichtagsprinzip, was das Finanzamt zugrunde legt und ob dann das materiellrechtliche Vorrang des 1 Absatz 2b oder 3 dann entsprechend dazu führt, dass nur einmal Grunderwerbsteuer festgesetzt wird.
Ja, was im Ergebnis die Argumente, die sind schon sehr überzeugend, aber es ist eben, wie gesagt, erst ein vorläufiges Verfahren.
Ja, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Beobachten wir auf jeden Fall, wenn das finale Urteil dann da sein wird. Ich gehe stark davon aus, das wird auch gut durch die Presse gehen, weil da werden sich einige dann freuen oder eben nicht freuen. Und wenn das dann da ist, dann nehmen wir das natürlich dann auch gerne nochmal auf, weil es eben so eine praxisrelevante Vorschrift ist und auch ein praxisrelevanter Fall ist.
Es ist natürlich auch für jeden Berater im Zweifel ein Haftungsfall oder für den Notar, ne, wenn da was schief läuft.
Absolut. Und meistens geht es da ja um Beträge, da tut es dann extrem schnell auch richtig weh. Besten Dank für die Zusammenfassung, das nehmen wir natürlich gerne mit. Informationen packen wir auch hier in die Shownotes und dann mache ich den letzten Schwenk Richtung rechte Seite von mir. Alex, du hast noch ein Urteil bzw. eine EuGH-Vorlage mitgebracht in der Umsatzsteuer. Hier geht es um die Definition des Endverbrauchers. Was hast du da noch Schönes zusammengefasst?
Ja, es geht nicht nur um die Definition des Endverbrauchers. Also es liegt ein neues EuGH-Urteil vor. Also an Urteilen mangelt es uns heute insgesamt nicht. Um das Urteil zu verstehen, müssen wir aber erstmal einen Schritt zurück machen, und zwar in das Jahr 2022 zu einem ursprünglichen Urteil zum tatsächlich gleichen Sachverhalt. In diesem Urteil, also in dem ursprünglichen, entschied der EuGH bereits, dass ein zu hoher Umsatzsteuerausweis auf Rechnungen gegenüber Endverbrauchern, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, nicht zu einem 14c-Fall führt. Der EuGH verneinte diesen 14c USDG-Fall, da er keine Gefährdung des Steueraufkommens sah, sodass eben zum einen die Rechnungsaussteller nicht zusätzlich die in den Rechnungen zu hoch ausgestellten Umsatzsteuerbeträge schulden und zum anderen auch auf zeitaufwendige Rechnungsberichtigungen verzichten konnte. So, jetzt musste das Bundesfinanzministerium auch reagieren auf dieses Urteil und entsprechende Änderungen im Umsatzsteueranwendungserlass vornehmen. Tat das auch und stellte eben klar, dass kein 14c USDG zur Anwendung kommen, wenn Rechnungen zum einen an Nichtunternehmer, sagen wir Privatpersonen, oder an Unternehmer für deren nichtunternehmerischen Bereich ausgestellt werden. Dabei, ganz einfach wollte man es dann auch nicht machen, verlangt der Anwendungserlass zudem einen Nachweis, dass es sich bei den Leistungsempfängern eben tatsächlich um Endverbraucher handelt, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, und zudem verneint der Anwendungserlass, dass eben Schätzungen vorgenommen wird. Das heißt, Unternehmen durften nicht im Wege der Schätzung eben abwägen, okay, 95% der Umsätze, die mit zu hoher Umsatzsteuer ausgestellt worden sind, entfallen eben auf solche Endverbraucher oder nicht. Jetzt kommen wir schließlich zum neuen EuGH-Urteil und da wurden entsprechend zwei Dinge klargestellt, die im Widerspruch zur aktuellen Version des Anwendungserlass stehen. Zum einen eben, dass unter dem Begriff Endverbraucher überhaupt keine Unternehmer fallen. Da hatte ja das Bundesfinanzministerium angenommen, dass unter Endverbraucher auch unter Umständen Unternehmer angesehen werden können, die eben nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt seien. Und zum anderen, dass eben Leistende auch im Wege von Schätzungen den Anteil von Endverbrauchern ermitteln dürfen, die eben ja nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Im Ergebnis muss der Anwendungserlass somit erneut angepasst werden und sodann auch die, ich sag mal, unternehmensfreundlichen Schätzungen zulassen, die eben vor allem bei hohen Anzahlen oder bei einer hohen Anzahl an Umsätzen das Leben der Leistenden erleichtern werden.
Ja, das nehmen wir natürlich gerne mit. Ist natürlich jetzt schön, dass der Umsatzsteueranwendungserlass wieder angepasst wird, aber...
Ja klar, der wird ja monatlich angepasst. Also deswegen ja. Gibt es ja auch im Grunde, ja, vom BMF wird ja monatlich immer der aktuelle Umsatzsteueranwendungserlass veröffentlicht. Macht natürlich auch Sinn, sonst hätte man es ja auch bei den früher ja vorliegenden Richtlinien Hinweisen belassen können. Aber genau deswegen gibt es ja im Umsatzsteuer... Genau. Oder in der Welt der Umsatzsteuer keine Richtlinien mehr, sondern eben den Anwendungserlass, dass man da schnell reagieren kann.
Genau, das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Da haben wir wieder was gelernt. Von daher besten Dank für die Zusammenfassung vom EuGH-Urteil. Und ja, damit würde ich den fachlichen Teil jetzt schließen. Dann gehen wir noch in den lustigeren Teil über. Wir haben noch den Steuerknüppel und die Statistik des Monats. Beim Steuerknüppel, das fand ich jetzt ein ganz spannendes Urteil. Wir gehen vor das Oberlandesgericht und zwar hier in Düsseldorf. Und am 29. Juli 2025 wurde hier was entschieden, was wahrscheinlich viele Steuerberater sehr freuen wird. Und zwar gibt es ja diverse Steuercoaches, die diverse Steuertipps und Steuertricks versuchen beizubringen. Das sind ab und zu mal sehr abstruse Ideen und sehr kreative Ideen. Das muss man den Leuten natürlich dann auch entsprechend lassen dabei. Und jetzt war die Frage, ob denn dieses Steuercoaching, was dann teilweise über Videos angeboten wird, es werden dann irgendwelche Videokurse etc. dann verkauft für sehr, sehr viel Geld, ob das denn unter das Fernunterrichtsschutzgesetz fällt und ob man dafür eine entsprechende Genehmigung oder eine Bescheinigung bräuchte. Hier ging es um den Alex Fischer, der ist bei YouTube, glaube ich, relativ bekannt. Die Steuerberater rümpfen mit der Nase. Und hier ging es insgesamt um 10.000 Euro. Und zwar hat sich jemand ein Steuercoaching dann eingebucht und war nicht sehr zufrieden mit dem, was dann geliefert wurde und wollte dann sein Geld zurückhaben und hat im Endeffekt geklagt, dass der Vertrag nichtig sein sollte. Und das Oberlandesgericht hat zugunsten des Klägers entschieden, also er muss jetzt im Endeffekt diese 10.000 Euro nicht bezahlen, die das Steuercoaching gekostet hat. Und das Oberlandesgericht hat hier verwiesen, dass dieses Steuercoaching, was über Video verkauft wurde, wie gesagt über diese Videokurse, dann nur zulässig ist und der Vertrag dann auch nur zulässig ist, wenn man eben über diese Bescheinigung oder diese ja, Genehmigung, dieses Zertifikat verfügt. Und das hatte der Alex Fischer eben nicht. Insofern hat sich der Kollege, der dort diese 10.000 Euro jetzt nicht bezahlen muss, sehr gefreut. Und ich denke, auch einige Steuerberater werden sich darüber genauso freuen.
Vielleicht bekommt er ja die Bescheinigung noch, wenn sie beantragt.
Who knows? Ich denke mal, der wird schon die ersten Schritte dann umgesetzt haben, weil das ist natürlich auch sein Geschäftsmodell. Aber ja, eine sehr witzige Geschichte. Viele Steuerberater, wie gesagt, werden sich freuen. Das wird sehr kritisch gesehen in der Steuerberatungsbranche, weil die Tipps, die da teilweise verkauft werden, ja, meines Erachtens nicht ganz mit Geld im Recht
übereinstimmen. Wir können dann wieder reparieren hinterher.
Ja, wahrscheinlich verdienen wir da auch ein bisschen dran. Das stimmt. Aber das kann man sich auf jeden Fall mal ansehen oder anschauen. Und es gibt natürlich auch diverse Tipps, wenn Sie sich so ein Steuercoaching dann gebucht haben und nicht zufrieden waren, besteht natürlich die Möglichkeit, sich hier an den Rechtsanwalt zu wenden. Aber das ist natürlich kein Tipp, den Sie von uns haben. Schauen Sie sich das einfach mal an. Da gibt es diverse Partner, die Sie da gerne unterstützen, nehme ich an.
Und am besten kommen Sie gleich zu uns und buchen kein Steuercoaching.
Das ist ein guter Hinweis, genau. Da kann man sich viel Ärger im Nachhinein sparen. Genau, dann gehen wir noch in die Statistik des Monats. Ich hatte es gerade schon gesagt, die Steuerberater werden sich freuen. Da haben sich jetzt dieses Jahr auch viele Steuerberater im Frühjahr auch gefreut. Und zwar sind jetzt die Prüfungsergebnisse von 2024, 2025 bekannt gegeben worden. Alex, du warst ja auch einer der Glücklichen, die das Ding geschafft haben. Von daher auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ja, wir haben eine relativ gute Quote dieses Jahr. Es ist die viertbeste der letzten 10 Jahre mit 52,1% Bestehensquote. Wie gesagt, ist relativ hoch. Wir brauchen natürlich auch Unterstützung, weil der Berufsstand ist relativ alt, wenn man das überall liest. Von daher sind wir froh, wenn da junge Leute nachkommen. Aber wenn man sich die Zahlen dann mal anschaut, Berlin ist Schlusslicht mit Abstand. Und das sind natürlich auch schon die schön gerechneten Zahlen, wenn man mal sich anschaut, wie viele Zulassungsanträge gestellt wurden und wie viele dann durchgekommen sind, dann liegen wir auch hier jenseits der 45%.
Alle, die noch zurückgetreten sind, sind da ja nicht mit drin in der Statistik.
Genau. Ne? Also im Endeffekt, ich habe es jetzt hier mal mitgebracht, 5.500 haben den Zulassungsantrag gestellt, bestanden haben 2.242. Mhm. Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, kommt man jenseits der 50% raus. Insofern sind die Zahlen schon ein bisschen schön gerechnet. Klar, die Prüfung ist sehr, sehr schwer. Von daher Hut ab und herzlichen Glückwunsch an jeden, der das geschafft hat. Aber wenn man sich die nackten Zahlen mal anschaut, insbesondere Berlin, wir haben 258 Zulassungsanträge gehabt und bestanden haben 71.
Nein.
Das ist immer fast bei 30%.
Wobei die Teilnehmerzahlen relativ konstant bleiben.
Wenn man die letzten Jahre sich anschaut, dann ja, aber ich glaube, wenn man die letzten 20 Jahre dann mal zurückgeht, dann waren wir teilweise bei 7.500 Zulassungsanträgen oder Teilnehmerzahlen.
Ja, gut, aber bei einer beschrumpfenden Bevölkerung muss ja auch das zurückgehen.
Gott sei Dank ist das Steuerrecht ja einfacher geworden. Es gibt ja auch viel weniger Vorschriften. Sarkasmus aus. Nee, an sich müssten die Zahlen viel mehr steigen, also viel höher sein, damit das dann irgendwo aufgefangen wird, weil es gehen ja auch viele in Rente. Und ich habe es ja gesagt, der Berufsstand ist im Durchschnitt relativ alt. Wir sind noch nicht ganz so alt wie die Wirtschaftsprüfer, aber da werden wir auch noch hinkommen wahrscheinlich.
Ja, da hilft nur Digitalisieren, Vereinfachen und KI. Hm?
So ist es. Da wird der KI-Agent in den nächsten Jahren wahrscheinlich umso dringender gebraucht. Ja, von unserer Seite dann auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir wissen auch, dass viele im Rahmen der Vorbereitung für die mündliche Prüfung unseren Podcast hören. Das merkt man auch immer in den Zahlen, die dann im Frühjahr hochgehen. Von daher auch hier herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen natürlich, dass wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen geholfen haben und drücken auch für die Nächsten, die nächstes Jahr schreiben, für 25, 26 dann auch die Daumen. Ja, das war unsere Statistik des Monats. Dann sind wir komplett durch. Dann schaue ich einmal in die Runde. Frank, schön, dass du aus München angereist bist.
Hat Spaß gemacht, Philipp, wie immer.
Das
vielen Dank.
Freut mich zu hören. Dann auch Nathalie, schön, dass du angereist bist.
Gerne, gerne, Philipp.
Und auch Alex, schön, dass du angereist bist. Du hattest den kürzesten Weg, aber trotzdem danke, dass du dabei warst.
Ja, immer wieder gerne, Philipp.
Genau, wir packen noch ein paar Informationen in die Shownotes. Ich habe es ein paar Mal gesagt, da können Sie sich gerne nochmal einlesen. Und ansonsten von meiner Seite nochmal vielen lieben Dank, dass Sie uns die ganze Zeit verfolgen und dass die Hörerzahlen auch extrem stabil sind. Wir sind immer noch ein bisschen erschrocken, dass das so gut angenommen wird. Da hatten wir am Anfang natürlich nicht mit gerechnet bei der ersten Folge.
Positiv erschrocken.
Positiv erschrocken, genau, das gilt hervorzuheben. Und jetzt haben wir die 51. Folge durch, die 50. fachliche Folge ist durch. Wir stoßen jetzt nochmal mit einem kleinen Kaltgetränk an. Und von unserer Seite danke, dass Sie uns die Treue geben und immer wieder einschalten. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie dann im nächsten Monat im Tax-Update Oktober wieder einschalten, wenn es dann wieder heißt, das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner.